wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich auch, heute wieder hier zu sein bei euch. Ja, zum Thema Glaube im Alltag leben, und zwar in der Familie. Für mich ist es ein ganz zentrales Thema, mein Glauben im Alltag zu leben, weil wenn ich an mein Christsein denke, dann hat Gott nicht nur mein Sonntagsverhalten verändert, dass ich sonntags in die Kirche gehe, sondern er hat mein Leben im Alltag verändert, im Umgang mit Menschen, im Umgang mit mir selbst. Aber ich stelle immer wieder fest, auch während ich auf dem Weg mit Jesus bin, ich brauche immer weiter Veränderung. Und darum wird es unter anderem heute auch gehen. Ich weiß nicht, wie es euch heute Morgen in eurer Familie gegangen ist oder auf dem Weg hierher. Möglicherweise ist es ja so, der eine oder andere hat Kinder zu Hause und ihr seid aufgestanden und ihr schaut auf die Uhr und merkt, oh, die Zeit, es wird knapp, wir müssen uns langsam sputen, auf den Weg machen. Und man stresst sich am Sonntagmorgen, möglicherweise läuft es dann auch nicht so, das Kind möchte spielen, möchte jetzt sich nicht anziehen. Langsam wird man nervös, man wird ein wenig lauter mit dem Kind. Man macht sich Druck, oh, ich habe noch was vergessen. Die Spannung steigt, möglicherweise fällt das ein oder andere Wort in diesem Druck und in diesem Stress, was unweise ist. Und das Kind fragt im Auto, Mama und Papa, warum streiten wir uns eigentlich sonntags immer? Und die Antwort ist ja, weil wir glauben. Ist natürlich eine Fiktion. Aber möglicherweise hat das ja auch ein Stück weit mit dem zu tun, was man so am Sonntag erleben kann. Bei uns geht es manchmal auch drunter und drüber. Ich kann hier, glaube ich, ganz transparent sein. Und es gibt manchmal Situationen so im Alltag, wo ich mich frage, ja, ist es eigentlich das, was wir da so erleben, das, was Gott von uns so möchte? Und wo ich mich selbst dabei erwische und mich frage, hey, wie kann ich das verändern? Vielleicht ist mal ein reales Beispiel, was auf dem Weg hierher passiert ist. In der Familie auch ein Vorbild zu leben, auch das wird ein Thema noch sein heute. Ich habe ein Kaugummi gekaut auf dem Weg hierher und ich wollte es ausspucken, bevor wir angekommen sind. Und ich habe dann das Fenster runtergefahren am Auto und versucht, es auszuspucken. Es landete dann nicht auf der Straße, so wie ich es geplant hatte, sondern daneben, und ich nahm es dann und schmiss es raus. Und meine Frau saß neben mir und sagte, also du bist ja jetzt ein tolles Vorbild. Und ich dachte, oh nee, ja, stimmt, der Jamal saß ja hinten und hat gesehen, wie ich meinen Kaugummi einfach so aus dem Fenster rausgespuckt habe. Ist ja eigentlich nicht erlaubt. Ich habe mich gleich geschämt und mir gedacht, ja, ein gutes Beispiel zu erzählen an so einem Morgen wie heute, Glaube oder auch Überzeugung oder Dinge, die auch richtig sind, in der Familie leben. Nirgendwo anders wird deutlich, ob ich einen echten, einen tiefen Glauben habe, ob ich eine lebendige Beziehung zu diesem Jesus habe, an den ich ja vermeintlich glaube, als in der Familie. Meine Familie, die kennt meine Schokoladenseiten und eben auch die Seiten an mir, die nicht so schön sind. In der Familie wird es offenbar, da wird es deutlich. Wo ist der Glaube groß, wo ist der Glaube klein? Zu meiner Familie, das ist ja in meinem Fall ja nicht nur meine Frau. Wir bilden so diese Einheit, das ist unsere Familie, unsere kleine Familie. Aber für jemand, der noch Single ist oder jemand, der noch jung ist, Jugendlicher ist, Kind ist, für den ist Familie, sind halt auch die Eltern, sind die Geschwister. Zur Familie gehören in meinem Fall oder auch in vieler Fälle von euch die Kinder mit dazu. Aber eben auch im erweiterten Kreis mein Onkel, meine Cousins, Cousinen. Als ich vor 16 Jahren zum Glauben gekommen bin, da habe ich noch daheim gewohnt. Und da war es für mich eine ganz besondere Herausforderung, meinen Glauben in der Familie zu leben, weil meine Eltern nicht an Jesus glaubten. Ich bin zum Glauben gekommen und Ich muss sagen, ich habe oft versagt. Und irgendwie wussten sie viel besser, wie Christen zu sein haben, als ich das so gelebt habe. Und sie sagten mir das dann auch. Also, ja, und du willst Christ sein? Also, ich habe doch die eine oder andere Sache gesagt und gemacht, die, ja, vielleicht nicht ganz so okay gewesen sind. Und ich habe aufgrund dieser Kritik nachdenken müssen, immer wieder auch über mich, und mich fragen müssen, ja, lebe ich meinen Glauben? Lebe ich meinen Glauben? Lebe ich die Liebe, die ich predige? Es ist ganz wichtig, eben das zu reflektieren und sich das zu fragen. Das Königreich Gottes fängt zuallererst in der eigenen Familie an, sagte mal jemand. Hier wird nachhaltig Substanz des Glaubens deutlich und auch die Schwachheiten des eigenen Charakters offenbar. Und die Frage, die wir uns stellen sollten in unserem Leben ist, wie kann ich meinen Glauben im Alltag in meiner Familie umgesetzt sehen? Diese Stelle, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen, ist aus dem Josua 24. Und in Josua 24, da wird eine Situation beschrieben, in der Josua die ganzen Israeliten vor sich versammeln lässt und dann im Namen Gottes eine prophetische Rede an Israel richtet. So spricht der Herr, so fängt er an. Und er erinnert sie im Namen des Herrn daran, was der Herr für sie getan hat, wie er sie geführt hat. Und dann sieht man in diesem Text, wenn man ihn liest, wie Josua umschwenkt von der prophetischen Rede, auf einmal sagt, es ist Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Josua fordert zu einer kompromisslosen Entscheidung heraus. Sich selbst und eben auch all die anderen, die da vor ihm stehen, ganz Israel, fordert er heraus. Er fordert sie heraus, die anderen Götter, offenbar hat es da Abwege gegeben von Gott und dass sich Leute andere Götter rausgesucht haben, eben diese Götter wegzuschaffen, wegzutun, aus ihren Häusern zu schaffen und Gott nachzufolgen. Und im nächsten Augenblick macht er deutlich, dass er bzw. auch seine Familie bereits eine Entscheidung getroffen haben, nämlich ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Entscheidet euch, wem ihr dienen wollt. Er sagt, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Das Volk reagiert darauf. Die Israeliten reagieren. Sie sagen, wir wollen auch dem Herrn nachfolgen. Wir wollen keinen anderen Göttern nachfolgen. Und Josua gibt aber zu bedenken. Aber denkt daran, wenn ihr diese anderen Götter aus eurem Haus nicht fortschafft, könnt ihr dem Herrn nicht dienen. Ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Das ist das, was er sagt. Und Gott wird es nicht segnen, wenn noch andere Götter da sind. Aber die Israeliten sagen, wir wollen dem Herrn dienen. Denn sie wurden daran erinnert, was Gott bereits für sie getan hat. Gottes Gegenwart wurde ihnen sozusagen vor Augen gemalt. Und sie erinnerten sich auch an den Bund, den Gott mit Israel geschlossen hat. Und was dort geschieht mit dem Volk Israel und mit Josua, sie erneuern diesen Bund, dieses Bündnis zwischen sich und Gott und sagen, wir wollen Gott von Herzen dienen. Als Erinnerungsmal für diese Besonderheit, für diesen Erneuerungsbund, ist ganz witzig, da steht da, hier ist ein großer Stein, und dieser Stein, der hat alles gehört, was ihr gesagt habt, der wird hier bleiben als Zeuge zwischen uns und Gott. Interessant. Also es ist mal so, habt ihr schon mal darüber nachgedacht, dass ein Zeuge ein Stein sein könnte? Okay. Aber dieser Stein ist tatsächlich ein Zeuge, auch in dem Sinne, dass er dort aufgestellt wird, dort stehen bleibt. Und immer wieder davon zeugen wird, wofür er steht. Nämlich für die Erneuerung des Bündnisses zwischen Gott und seinem Volk. Die Familie bildet vor Gott eine Einheit. Das ist ja die Fragestellung, wie kann ich meinen Glauben im Alltag mit Gott leben? Mann und Frau sind sicherlich eine Einheit, aber eben auch die Kinder, die dazugehören, sind ja eine Einheit. Sie sind sozusagen das Produkt dieser Einheit. In einem Kind wird ja, wird das, was sonst so voneinander trennbar ist, ja auch vereinigt, zumindest biologisch gesehen. Ja, auch Wesenszüge von den verschiedenen Elternteilen werden im Kind deutlich. Sie prägen das Kind auch in dem Charakter und es ist doch eigenständig. Die Familie bildet eine Einheit und es ist doch eigenständig. Jeder hat seine eigenen Gedanken, seine eigenen Meinungen und einen freien Willen. Gott als Familie nachzufolgen ist keine Selbstverständlichkeit. Das mache ich mir auch immer wieder klar. Es ist keine Selbstverständlichkeit, sondern fordert Entscheidung einmal für mich persönlich. Ich muss für mich eine Entscheidung treffen, aber eben auch meine Frau oder später auch, wenn er ein bisschen reifer ist, mein Sohn. Aber er entscheidet heute auch schon, ob er beten will am Tisch oder nicht. Manchmal sagt er ja, macht er das. Und manchmal sagt er nein, möchte er nicht. Und weigert sich. Also auch er trifft schon Entscheidungen, wo er Glauben leben möchte. Was bedeutet es, den Herrn zu dienen? Ich möchte auf diese Ausrichtung auf den Herrn noch mal ein bisschen näher eingehen, die ich glaube, die ganz wichtig ist in einer Familie. Und ganz besonders spreche ich dort auch, ich stehe hier als Mann, auch zu den Männern der Gemeinde. Ihr habt eine besondere Verantwortung in der Familie. So sagt es die Schrift, eben was den Glauben betrifft, als Vorbilder für eure Familie auch voranzugehen. Ebenso natürlich hat auch die Frau ihre Verantwortung, ihren Glauben zu leben. Aber ihr Männer, ihr ganz besonders. Diesen Anspruch, den hebe ich an mich selbst auch und ich bin mir meiner Verantwortung bewusst, die ich auch gegenüber meiner Familie habe. Manchmal gelingt es mir, das zu leben und manchmal versage ich auch in dem und dann bin ich froh, dass ich eine Frau habe, die auch glaubt und die mir hilft, die mich unterstützt, auch da wieder hineinzukommen. Der Kerngedanke des Willens Gottes findet seinen Ausdruck darin, mich selbst zu lieben und meinen Nächsten wie mich selbst. Wer das tut, liebt Gott. Jesus sagt es ja so, das ist das höchste Gebot. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und dann sagt er, vergleichbar ist das Gebot, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Was er eigentlich sagt, ist auch gleich ist das Gebot, vergleichbar. Also, wer sich selbst liebt und seine Nächsten wie sich selbst, der liebt Gott. Wenn ich mir also die Frage stelle, und das ist ja auch das, was Friedemann vorhin schon aus dem Matthäus 5 vorgelesen hat, wie diene ich Gott recht oder richtig, dann ist es in der Nächstenliebe und in der gesunden Selbstliebe. Wie kann ich Gott sonst dienen? Das ist ja das, wie ich Gott Ehre geben kann, nämlich, dass ich mit den Leuten gut umgehe, die Gott geschaffen hat, nach seinem Ebenbild. Und das sind alle Menschen. Das ist die Umwelt. Gott hat die Welt geschaffen. Ich muss für mich eine Entscheidung treffen, nämlich Gott an die erste Stelle zu setzen. In Matthäus 6,33, da steht, eine Stelle trachtet zuerst nach dem Königreich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird dir alles andere zufallen. Hier ist eine Verheißung drin. Wenn ich Gott an die erste Stelle stelle in meinem Leben, wird er da sein für mich. Und er wird Raum bekommen. Das Reich Gottes ist nach Römer 14 nicht Essen und Trinken. Ja, wir essen und trinken hier auch ganz gerne, vielleicht auch in der Gemeinde und haben Gemeinschaft beim Essen und Trinken. Das Reich Gottes aber ist in erster Linie Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Und seine Gerechtigkeit ist, das ist Gottes Gerechtigkeit, die Erlösung und Vergebung aus Gnade, die in Jesus Christus ist. Das ist das, was wir Ostern gefeiert haben. Das muss ich mir bewusst machen. Dann kann ich Gott an die erste Stelle stellen und da, wo ich das tue, bekommt Gott Raum. Aber es ist eine Entscheidung. Ich muss es tun. Gott nimmt mir diese Entscheidung nicht ab. In einer Familie, wenn wir sagen würden, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen, dann reicht es natürlich nicht, dass ich allein diese Entscheidung treffe. Sondern eben auch meine Familie muss diese Entscheidung treffen. Sie müssen selber auch Gott gehorchen wollen, kompromisslos. ohne andere Götter zu haben. Was könnten andere Götter sein? Andere Götter könnten sein materielle Dinge. Ja, mein Haus, mein Auto, meine Bank, meine PlayStation, mein PC. Das sind so materielle Dinge. Es können aber auch Beziehungen sein, mein Ehepartner, Freunde. Was könnte es noch sein? Ich selbst. Ich bin der Herr, mein Gott. Es gibt viele Leute, die so leben. Und manchmal, wenn man sich so selbst reflektiert und sich nach den Prioritäten des Lebens umschaut und guckt, was ist mir eigentlich wirklich wichtig, entdeckt man das möglicherweise. Und die Frage steht im Raum, ist es wirklich Gott oder habe ich mir andere Götter gemacht? Was ist mir wirklich wichtig? Ist es der Herr? Ist es Jesus und das, was er mir sagt? Oder sind es mittlerweile andere Sachen? Deutlich wird das immer dann, wenn es darum geht, kompromisslose Entscheidungen zu treffen. Da windelt man sich und versucht sich rauszureden und findet tausend Gründe, warum man das nicht machen möchte. Wir sind herausgefordert in der Familie, dass wir uns gemeinsam mit dem Wort Gottes beschäftigen und auch schon beschäftigt haben. Wenn du schon auf dem Weg mit Gott bist, dann solltest du dich bereits in deiner Familie mit dem Wort Gottes beschäftigt haben. Denn Gott offenbart seinen grundsätzlichen Willen in der Schrift. Und umso mehr ich da lese, sehe ich, dass er das nicht nur in den großen Lebensfragen tut, sondern auch in den kleinen Lebensfragen. Ganz besonders auch, ne, wie gehe ich mit Konflikten um, mit Situationen, wie soll ich mich verhalten, wie sollte mein Charakter sein, wenn er aus der Liebe heraus geprägt ist. Und dann vergleiche ich mich damit und merke, wo ich stehe und wo ich noch nicht stehe, wo ich noch Raum brauche, um Wachstum zu erleben. Glaube in der Familie leben bedeutet auch, oder diese persönliche Entscheidung zu treffen, bedeutet auch eben nicht nur zu sagen, ich lese jetzt jeden Tag Bibel. Das ist ja eine Entscheidung, die ich treffen kann. Ich fülle mich mit dem Wort Gottes. Ich stelle mich unter das Wort Gottes, indem ich in die Gemeinde gehe, indem ich mir eine Lehre anhöre, irgendwelche christlichen Bücher lese, sondern es bedeutet eben auch, sich zu entscheiden, auch wichtige Lebensentscheidungen, einmal in der Familie gemeinsam, aber mit der Hilfe Gottes zu treffen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir bei wichtigen Lebensentscheidungen in der Familie eben auch Gott fragen sollten. Dass wir auch bei Unsicherheiten anfangen sollten, gemeinsam darüber zu beten, Gottes Willen zu suchen. Manche Entscheidungen werden deutlich, wenn ich manchmal in die Bibel schaue. Sind sie moralisch korrekt? Sind sie richtig? Habe ich Frieden über das, was ich da vorhabe? Was wird es mit mir machen, wenn ich diese Entscheidung treffe? Wo wird mein Leben hinführen? Wird es mich näher zu Gott bringen oder wird es mich eher entfernen? Auch das sind wichtige Fragen. Bei der Frage für junge Leute, was werde ich einmal arbeiten? Das ist eine wichtige Frage. Also ich habe heutzutage mit jungen Leuten zu tun und da kommen ganz interessante Sachen bei raus, was die alles arbeiten wollen. Manche Sachen sind ernst zu nehmen, manche Sachen sind nicht ernst zu nehmen. Manche Sachen davon sind, ich will es mal sagen, rein. Manche Sachen sind unrein. Was meine ich mit unrein, ne? Also ich werde Verkäufer bei Beate Uhse. Als Christ ist das eine Lebensentscheidung, aber ob man so eine Entscheidung treffen sollte als Christ, ich glaube nein. Ja, es gibt Entscheidungen im Leben, die deinen Glauben belasten könnten. Gemeinsam treffen bedeutet auch, in einer Familie die Kinder mit einzubeziehen. Auch sie haben eine Meinung, auch sie haben Bedürfnisse. Und wenn man zum Beispiel als Mann denkt in der Familie, ich treffe die Entscheidung, ich bin das Haupt der Gemeinde nicht nur, sondern meiner Familie, ich treffe hier die Entscheidung, dann hast du was nicht verstanden, was da in der Bibel steht. Da komme ich gleich jetzt noch zu. Dazu gehört wirklich, wir müssen lernen, mit dem deutlichen Reden Gottes zu rechnen. Gott ist ein lebendiger Gott. Er ist nicht ein Gott, der irgendwie tot geblieben ist, der da am Kreuz gestorben ist und Und jetzt ist er im Himmel und da sitzt er und er ist weit weg. Das ist nicht das, was die Bibel lehrt, sondern die Bibel sagt, Gott ist ein lebendiger Gott, der durch seinen Heiligen Geist in uns wohnt und Raum in uns nimmt und auch zu unserem Herzen spricht, was in unterschiedlichster Art und Weise geschieht. Jeder erlebt das irgendwie anders. Aber er tut es. Und wir müssen in unserer Familie auch mit dem Wirken Gottes rechnen. Ich hatte gerade jemanden, der sagte, ja, ich komme an meine Grenzen. Also ich kann das nicht. Also das fordert mich so heraus. Und da ist mir das so deutlich geworden. Viele Sachen versuchen wir so aus uns selber zu tun und wir merken einfach, wir kommen in unserem Glauben mit dem, was wir eigentlich leben sollten, auch in der Familie an unsere Grenzen. Ganz besonders an unsere charakterlichen. Und mir fiel als Antwort nur etwas darauf ein, was ich selber glaube und was ich selber auch erlebe, nämlich genau an dem Punkt, wo ich an meine Grenze komme, auch in der Familie, da setzt mein Glaube ein. Da weiß ich um den, der von außen in mich hineinkommt, an mir wirkt und meinen Charakter verändern kann. Der, von dem ich sage, durch ihn bin ich von neuem geboren und er bringt ein neues Wesen in mir hervor und er verändert mich dahin, dass ich mehr zu dem werde, wie Gott ist. Dass ich mehr lieben kann, dass ich mehr meine Grenzen überschreiten kann, die mir persönlich in meinem Charakter möglicherweise gesetzt sind. Das ist meine Hoffnung, das ist das, was ich glaube, das ist das, was ich erlebe. Und eben auch dort, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen, muss ich mich entscheiden. Ich werde glauben. Schon bevor ich geheiratet habe, da stand für mich die Entscheidung fest, ich heirate nur eine Frau, die dem Herrn auch dienen will. Ich bin sogar noch weitergegangen. Ich habe gesagt, ich heirate nur eine Frau, die Gott mehr liebt als mich. Es hört sich komisch an, wenn ich es sagen würde. Die habe ich auch gefunden. Ich habe sie gefunden, aber jetzt nicht negativ. Ne? Also meine Frau liebt Gott mehr als mich. Warum habe ich das damals gesagt? Weil ich wusste, dass wenn meine Frau Gott mehr liebt als mich, sie auch fähig gemacht wird, mich in einem Maße zu lieben, wie es ihr Menschen möglich nicht möglich wäre. Ich habe einen Ehering. Ich bin verheiratet. Und in diesem Ehering stehen zwei Namen. Meine Frau hat auch einen Ehering. Auch in ihrem Ehering stehen zwei Namen. Der eine Name ist der Name meiner Frau. Und der andere Name ist der Name Jesus. Jesus ist eine Garantie, dass Ehe, dass Familie funktioniert. Das müssen wir uns deutlich machen. Nämlich, ich habe in der letzten Zeit öfter mal Gespräche mit Leuten, deren Ehen gerade zu Bruch gegangen sind, auch in der Vergangenheit, wenn es erstmal so weit ist, dass man sich trennen möchte oder in verschiedene Räume ziehen möchte, dann ist natürlich schon vieles passiert. Da ist die Ehe bereits schon ziemlich in die Brüche gegangen. Und da fällt mir das immer wieder auf in den Gesprächen. Ich hatte jetzt in den letzten Wochen zwei Gespräche, einmal mit einem Gläubigen, einmal mit einem Nichtgläubigen. Und da fällt es mir auf, die Garantie, dass Ehe funktioniert, da gibt es nur eines. Ich muss eine Entscheidung treffen, dass ich sage, ich diene Gott. Ich möchte das tun, was Gott mir sagt. Auch im Umgang mit meiner Frau, im Umgang mit Verletzungen, im Umgang mit Sünde. Ich möchte diese Liebe leben. Und wir wissen beide, auch in unserer Ehe, dass Gott ist diese Garantie. Solange wir ausgerichtet bleiben auf Jesus, wird unsere Ehe funktionieren. Da, wo einer von uns diesen Weg verlässt, und auch nicht mehr zurückkehrt auf diesem Weg, wird unsere Ehe zerbrechen. Der Christ, mit dem ich das Gespräch hatte, da ging es darum, er erzählte mir, er sah die Sünde bei seiner Frau, aber er erzählte mir auch, dass er ziemlich kontrollierend ist. Dass er
ja, hat vieles argumentiert über den Kopf und ist zu seiner Frau gekommen und erzählte mir, dass er ihr die Bibel sie gelehrt hat über die Bibel, wie sie sich zu verhalten habe und so. Und ihm ist dabei gar nicht aufgefallen, dass es seiner Frau darum ging, dass ihre Emotionen eben auch, dass sie auch Bedürfnisse hat. Und in aller seiner Kontrolle und so, er wusste immer genau, wo es lang geht. Für alle. Und nur das, wie er es gesehen hat, das stand für ihn im Mittelpunkt in dieser Ehe. Er bestimmte alles in dieser Ehe. Und die Frau hat lange geschluckt, immer geschluckt. Sie sagte, ja, ich muss mich unterordnen, ich muss mich meinem Mann unterordnen, ich muss mich meinem Mann unterordnen. Und irgendwann kam dieses Fass zum Überlaufen und es platzte aus ihr heraus und sie wollte nur noch raus. Da war schon alles gelaufen. Und er nahm das gar nicht wahr, dass es seine Kontrolle, seine Herrschsucht gewesen ist. Auch seine Projektion, also nämlich das, was er ihr unterstellt hat, ja, diese Angriffe, dass es das gewesen ist, was sie rausgetrieben hat aus dieser Ehe. Er hat vermeintlich das Richtige machen wollen. Er hat gedacht, er nimmt die Verantwortung für seine Familie, aber er hat offensichtlich etwas nicht zu Ende gelesen. In der christlichen Haustafel, die da in Epheser 5 beschrieben wird, die beschreibt den gegenseitigen Respekt, das gegenseitige Lieben und das Ehren und Dienen innerhalb der Familie. Da gibt es einen Kernsatz, der sagt, ordnet euch einander unter, wie es die Furcht, Ehrfurcht vor Christus verlangt. Und das ist nicht nur an Ehepartner gerichtet, sondern das ist ein Grundprinzip des Lebens in der Familie. Ordnet euch einander unter, wie es die Furcht vor Christus verlangt. Das ist an jeden gerichtet, der in der Familie ist. Und es bedeutet, sich zu ehren, sich zu lieben, zu respektieren in all seinen Bedürfnissen, in all seinen Meinungen, in all den Unterschiedlichkeiten, ein Miteinander zu finden. Da wird zwar gesprochen davon, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter. Aber was bedeutet das denn? Sich unterzuordnen. Das Unterzuordnen setzt etwas voraus, nämlich, dass ich vertraue. Unterordnung bedeutet, ich muss demjenigen in meiner Familie Vertrauen entgegenbringen. Das ist aber nur dann möglich, wenn eben auch von der Gegenseite etwas kommt. Und da wird nämlich gesagt, ihr Männer liebt eure Frauen. Von den Männern ist genau wie auch von den Frauen ein hohes Maß an Fürsorgepflicht, Liebespflicht verlangt. Sie sollen ihre Frauen verstehen, ihre Bedürfnisse sehen und respektieren und ihnen auch nachkommen. Andersrum ist es genauso. Auch den Kindern ist was gesagt oder auch den Vätern ist was gesagt im Umgang mit Kindern. Für die Eltern gilt in der Familie, und das ist auch ganz praktisch Glauben, Leben, nehme Verantwortung, respektiere deine Kinder. Der Epheser 6, Vers 4 sagt, und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn oder zur Erbitterung, sondern erzieht sie in der Zucht und in der Vermahnung des Herrn. Also die Zucht des Herrn entspringt aus der Liebe. Und wie die Liebe ist, das sieht man im Korintherbrief. Da komme ich gleich noch zu, da werde ich euch ein paar kurze Statements geben, was Eigenschaften der Liebe sind. Zum Schluss wird das sein. Das heißt, erziehe sie einmal im Glauben, erzähle vom Glauben. Ich habe in der letzten Zeit ganz viele kleine Gespräche mit dem Jamal abends, wenn wir zusammen beten, dann fragt er mich Dinge über den Glauben. Eine Zeit lang ging es um ganz viele Sachen über den Teufel, aber man kann so ein Gespräch über den Teufel, also da, wo er Fragen hatte, ich habe ihm da eigentlich gar nichts erzählt und ich habe ihm dann gesagt, ich will eigentlich gar nicht so viel über den Teufel reden, aber ich habe ihm dann ganz viel über Jesus erzählen können, nämlich, dass er den Teufel platt gemacht hat. Ja. Und wie böse der Teufel ist, aber wie mächtig Gott ist und wie gut Gott ist und dass Gott segnet und den Teufel bereits besiegt hat, wenn wir an ihn glauben. Hier geht es schon also ganz um existenzielle Sachen, um existenzielle Fragen. Auch die Fragen, was Tod betrifft, sind auch etwas, wo die Kinder Fragen haben und wo wir unseren Glauben haben, unsere Hoffnung und unsere Zuversicht, die wir unseren Kindern geben können. Kinder gegenüber den Eltern. Wer von euch hat Eltern? Alle haben Eltern. wessen Eltern sind schon gestorben? Da haben wir eine Frage, okay. Das heißt, es gilt für die, dessen Eltern noch am Leben sind. Natürlich auch, man kann seine Eltern auch noch ehren, obwohl sie tot sind. Das ist ja auch eine Herzenshaltung. An die Kinder ist gesagt, ehrt Vater und Mutter. Da steht, ihr Kinder seid euren Eltern gehorsam im Herrn, denn das ist in der Ordnung. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Dies ist das erste Gebot mit der Verheißung, damit es dir wohlergehe und du lange lebst auf Erden. Also das ist überhaupt das erste Gebot, das eine Verheißung hat, damit du lange lebst auf Erden, damit es dir gut gehe. Sei deinen Eltern gegenüber nicht rebellisch, aufmüpfig und gewalttätig. Zur Erinnerung für die Jungen, es sind auch ein paar junge Leute unter uns, wer das ist, im Alten Testament, die sind gesteinigt worden. Ja. Also nur, dass sie deutlich wird, was in den Augen Gottes das an Schwere, auch an Sünde beinhaltet. Weil wer aufmüpfig ist, rebellisch ist oder auch Beziehungen zerstört oder auch sozusagen die kaputt macht oder versucht, die kaputt zu machen, sich aufzulehnen gegen die, durch denen ihr ja auch ein Stück weit euer Leben mit zu verdanken habt. In allem gilt, beurteilt, aber verurteilt euch nicht gegenseitig. Lasst Raum zur Veränderung durch den Glauben. Legt Schubladendenken ab, gerade auch was, das ist leicht, auch in der Familie, andere in die Schublade zu packen. Wir haben es nötig, täglich erneuert zu werden. Du selbst, ich habe es nötig und eben auch der andere. Und hier geht es um einen ganz praktischen Umgang, den wir eben auch da haben müssen. Wir müssen uns Raum geben. Darum werdet nicht müde, sondern ob unser äußerlicher Mensch verdirbt, so wird auch der innerliche von Tag zu Tag erneuert. 2. Korinther 4,16. Lerne, die eigenen Schwächen und die Schwächen der anderen auszuhalten. Lebe in der Gnade und Vergebung. Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, fragt Petrus, wenn er sich gegen mich vergeht. Bis zu 7 Mal? Und wer kennt die Antwort? 7 mal 70 Mal, ne? Okay, 490 Mal. Das ist ja nicht die Aussage, sondern einfach immer und immer wieder. In der Gnade und Vergebung zu leben, bedeutet auch, es gelernt zu haben, sich zu entschuldigen für Fehlverhalten. Wir rechtfertigen uns ja gerne, ne? Wir haben das gemacht, des und deswegen, und du bist schuld daran, dass ich mich so verhalten habe. Das ist aber nicht Gnade und Vergebung und auch Fehlverhalten einzugestehen. Eines der ersten Dinge, die ich lernen musste, als ich Christ wurde. Ich musste mich bei den Leuten, die ich verletzt habe, entschuldigen. Ich musste zu dem stehen, was ich getan habe. Und manchmal ist es mir aufgefallen, habe ich gleich wieder einen oben drauf gesetzt. Passiert mir heute manchmal auch noch. Und dennoch muss ich mir deutlich machen, ich brauche Vergebung und ich muss die Größe besitzen, als Christ mich entschuldigen zu können. Wenn ich das nicht kann, bin ich stolz in meinem Herzen. Dann wird Gott mich zerbrechen müssen und ich werde demütig werden müssen. Epheser 4, 26, das ist eines der zentralen Stellen für mich im Umgang miteinander, ist, zürnet und sündigt nicht, lasset die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Ist bei uns in unserer Ehe, wir sind da ganz unterschiedlich. Es gibt ja Leute, die, wenn die sich mal streiten, dann reden die tagelang nicht miteinander. Da sind viele Sonnen untergegangen. Und da sagt die Bibel, das ist nicht gut. Und für mich war das eines der Grundprinzipien, was von mir eine Entscheidung zum Gehorsam gefordert hat, nämlich, dass ich gesagt habe, ich lasse die Sonne über meinen Zorn nicht untergehen. Das bedeutet, man muss miteinander reden, man muss sich entschuldigen. Man muss die Dinge ausräumen. Das ist etwas, was aktiv ist. Und schäm dich nicht. Da bist du herausgefordert in deinem Alltag. Es laufen so viele Dinge im Kleinen, in der Familie manchmal schief. Und man muss über diese Dinge eben auch reden. Und wenn da Anspannungen da sind und Konflikte entstehen, dann muss ich, bevor die Sonne untergegangen ist, es sei denn, die Sonne ist schon untergegangen, ne? Es war schon dunkel. Es war schon dunkel, als wir anfingen, uns zu streiten. Deswegen, jetzt haben wir über 24 Stunden Zeit. Und Matthäus 5, Vers 24 beschreibt genau diesen Punkt. Wir dienen Gott nur dann, wenn wir mit unserem nächsten Bruder eben auch oder auch Geschwister, damit ist das ja gemeint, unserem nächsten in Versöhnung leben. Alles andere ist halbherziger Gottesdienst. Ich muss auf die Uhr schauen. Jetzt wird's knapp. Da gibt es noch natürlich andere Punkte. Wir sollen uns unterstützen und auferbauen. In diesem schönen Büchlein, wer hat es schon gelesen, da steht es auch drin, wir sind dazu herausgefordert, in der Familie uns auch selbst zu erbauen. Ich tue das, einmal mit einer Gabe, die mir gegeben ist. Ich bete für mich in Sprachen. Auf der einen Seite, damit erbaue ich mich selbst, so sagt es die Bibel auch, das tun wir. Ich erbaue mich aber auch, indem ich das Wort Gottes lese. Und ich finde Trost und ich finde Leitung und ich finde Hoffnung darin. So kann ich mich erbauen. Ich bete. Ich erbaue mich durchs Gebet. Und immer wenn ich erbaut bin, dann kann ich meine Frau auch erbauen. Und andersrum ist es genauso. Und wir erleben das häufig auch so, ist einer von uns niedergeschlagen, der andere ist immer irgendwie ein bisschen gut drauf und hilft dem anderen dann wieder auf. Die Grundsatzentscheidung zieht eine Menge anderer Entscheidungen nach sich. Nur so können wir den Glauben lebendig und praktisch für uns erfahrbar machen. Ich habe einfach noch ein paar kleine Tipps für den Alltag. Nämlich das Vorbild leben und auch sich Erinnerungszeichen machen oder sich selber auch erinnern. Das, was Josua ja auch tut, er erinnert. Der erste Punkt ist, stelle dich bewusst unter Gottes Wort. Lese die Bibel, hör die Predigten an. Redet miteinander über Gottes Wort oder über Alltagssituationen verbunden mit dem Umgang aus Glauben. Wir haben eine Nachbarin, die uns sehr zu schaffen macht. Die hat Tabea schon angepöbelt, die mag einfach keine Frauen und auch keine Nachbarn. Und sie lässt das doch mit einer Art und Weise die Leute wissen, wo jeder von uns sagen würde, das gehört sich aber nicht. Und die Versuchung, die natürlich dann auch da ist, ist dann, über Umwege dieser Nachbarin auch eins reinzudrücken. Und wir sprechen darüber und sagen, nein, wir glauben an den Herrn und wir werden Böses nicht mit Bösem vergelten. Obwohl wir manchmal vielleicht gerne würden. Dann lachen wir über uns selbst und sagen, nein, wir machen das nicht. Und da sprechen wir zum Beispiel auch drüber, über solche Konfliktsituationen. Wie gehe ich mit Konfliktsituationen um? Wie soll ich mich verhalten als jemand, der glaubt? Ich bleibe freundlich. Das ist eine Entscheidung. Und es ist auch so. Es ist so. Überprüfe dein Verhalten immer wieder neu an der Liebe und an den Früchten des Geistes. Das ist ein Tipp für den Alltag, ganz praktisch, für dich ganz persönlich. Im 1. Korinther 13 ist das und der Galater 5 beschreibt es. Bin ich geduldig, bin ich freundlich, bin ich frei von Neid? Gebe ich an mit dem, was ich tue oder nicht tue? Blähe ich mich auf? Bin ich rücksichtsvoll? Wenn jemand was Schlechtes tut, entschuldige ich alles? Glaube ich alles, was man mir sagt? Hoffe ich alles? Bin ich nicht nachtragend? Habe ich Freude in meinem Leben? Habe ich Friede? Bin ich treu? Bin ich sanftmütig oder bin ich eher cholerisch und aufbrausend? Bin ich beständig in dem? Das sind so mal ein paar Dinge, die die Früchte des Geistes und die Liebe beschreiben, wie sie sind. Bin ich so? Und wenn ich es nicht bin, erinnere ich mich dran. Ich hatte gestern eine Idee und ich denke, das werde ich auch machen, dass ich eigentlich diese Eigenschaften mal für mich so ein Poster machen werde, mit nur diesen Eigenschaften als Schlagworten sichtbar in meinem Arbeitszimmer, die mich daran erinnern, was wichtig ist, was das Zentrum meines Glaubens ist und an dem ich mich messen lassen möchte und an dem ich andere auch messen, weil andere Leute können die Bibel auch lesen und die wissen auch, wie die Liebe ist. Na, die erleben das ja zwischenmenschlich auch und die sehen das ganz genau, wie christlich du bist und wie nicht. Das kannst du ja gar nicht auf Dauer verstecken, auch nicht auf der Arbeit. Deswegen erzählst du vielleicht auch gar nichts über den Herrn, ne? Weil du vielleicht weißt, wie sehr du an dem vorbeigehst. Ein kleiner Tipp auch noch, mache dir doch Erinnerungszeichen. Ich benutze zum Beispiel im PC Nicknames, die göttlich sind. Meine Passwörter sind irgendwelche Bibelstellen oder irgendwelche frommen Geschichten. Also Nickname, das ist sozusagen ein Benutzername. Da heiße ich dann God's Own oder so. also Jesus nenne ich mich nicht. So, oder irgendwie so, also Gott's Own, das ist so meins, das erinnert mich. Meine Gitarre erinnert mich daran, weil ich habe Gitarre nur gelernt, um den Herrn anzubeten und zu preisen. Ich mache mir auf dem Computer Wallpaper, die christlich hinterlegt sind. Der Nächste hat einen Fisch am Auto, ich hab's nicht, weil der Fahrstil halt von uns Spaß. Wir haben eine Nachbarin, die wohnt unter uns, das sind nicht die oben, das sind die netten von unten. Die haben ein Kreuz im Schlafzimmer hängen. Ich bin ja eher so der Mensch, der für die positiven Dinge da ist, also haben wir kein Kreuz da hängen. Wir haben dann eher Lobpreis-CDs und so, alles was Freude bringt. Aber eben auch das Kreuz kann ein Erinnerungszeichen sein. Kleine Zettel, ein Bücherregal, ein kleiner Altar. Ich war mal bei einem Pastor zu Hause, der hat einen kleinen Altar zu Hause. An dem hat er jeden Morgen gebetet. Das war was Beständiges, etwas Sichtbares, wo er sich geschaffen hat. Mich hat das fasziniert, ich fand das gut. Auch das ist eine gute Möglichkeit, sich eine Ecke zu schaffen im Haus, die man Gott weiht. Naja, die ganze Wohnung gehört Gott, aber etwas Besonderes zu haben. Oder auf dem Klo sich irgendwelche Erinnerungssätze hinzuhängen. Das ist auch gut. Ja, das ist gut. Da verbringt man auch Zeit und man ist konzentriert. Ja, ist doch besser als die IKEA-Zeitschrift. Wobei, ne, okay. Erinnert euch gegenseitig. Bete regelmäßig, nicht nur zum Essen. Höre christliche Musik oder mache christliche Musik. Nehmt euch auch Familien-Glaubensprojekte vor, finanzielle, zwischenmenschliche. Als Familie, Entscheidung treffen auch. Wir geben etwas. Wir geben etwas Besonderes über das Maß hinaus. Gebt euch Raum und fördert euch gegenseitig, persönlich Zeit mit Gott zu verbringen. Denn wir sind herausgefordert, unseren Alltag in der Familie auf Gott auszurichten. Denn so spricht Josua: So fürchtet nun den Herrn und dient ihm aufrichtig und treu. Und er trifft die Entscheidung, und auch wir sind herausgefordert, diese Entscheidung zu treffen, die all diese kleinen Entscheidungen hinterherzieht. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Gott will uns segnen, wenn wir eine kompromisslose Entscheidung treffen, ihm zu dienen und uns in seinen Willen einordnen. Dann wird er uns erneuern, uns Kraft geben, verändern und unterstützen, um ein von ihm erfülltes und auch sorgenfreies Leben zu führen. Und in diesem Sinne lade ich euch ein, eine Entscheidung zu treffen an dem heutigen Tag, vielleicht habt ihr letzte Woche oder in den letzten Wochen Entscheidungen getroffen, dem Herrn zu dienen, kompromisslos, wenn es da andere Götter gibt, schaff sie aus dem Weg. Und erinnere dich auch daran, dass diese eine Entscheidung, wenn sie ernsthaft und von Herzen kommt, eine Menge anderer Entscheidungen noch nach sich zieht. Aber in dem, sei treu, erinnere dich daran. Ich lade dich ein. Gott wird dich segnen. Amen. Ja, ich kann noch beten. Ich bete noch. Jesus, du kennst unsere Herzen. Du weißt, wo wir stehen. Herr, du kennst unsere Familien und du weißt, wo wir unseren Glauben in der Familie schon in einer guten Art und Weise, in einer gesunden Art und Weise leben. Und du kennst auch unseren Mangel. Du kennst unseren kleinen Glauben und unseren großen Glauben. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du kommst und dass du Wohnung in uns nimmst, so wie wir das oft beten und oft singen. Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns segnest mit deiner Liebe. Herr, du sagst in deinem Wort, dass wir getrennt von dir nichts tun können. Herr, wir brauchen deine Kraft. Herr, wir brauchen deine Erneuerung. Herr, du sagst auch in deinem Wort, dass du beides in uns schaffst, das Wollen und das Vollbringen. Vater, du siehst auch, Herr, wo wir Entscheidungen getroffen haben, wo wir gesagt haben, wir wollen dir dienen. Und wo es doch mangelt, auch im Alltäglichen, wo wir uns eingerichtet haben, uns bequem gemacht haben. Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dort herauszukommen. dass wir in unserer Familie Glauben umsetzen können. Herr, mit unserem Ehepartner, für uns selbst, mit unseren Geschwistern, auch unseren Eltern gegenüber, dass wir ein Vorbild leben können. Auf der einen Seite aber, dass wir auch ein gutes Gewissen haben vor dir. Herr, dass es nicht nur Theorie bleibt, sondern ganz praktisch wird in unserem Leben. Herr, wie wir miteinander umgehen. Herr, wie wir einander lieben. Wie sehr du Gestalt in uns gewinnst. Herr, hilf uns dabei, uns zu reflektieren. Und hilf uns auch dabei, dass wir erkennen, Herr, da wo wir Veränderung brauchen. Ich möchte dir Danke sagen, dass du gesagt hast, dass du es in uns bewirken willst. Hilf uns dabei, Herr, in dieser Entscheidung festzustehen. In Jesu Namen. Amen.